Natürlich gibt es die Tage. Es gibt ja nicht immer schöne Tage. Und wenn die mal kommen, dann sage ich immer, komm, fühl das Gefühl, was du gefühlt hast beim Sport, bei der Bewegung, das Gefühl danach.
Wir gehen noch draußen, ja. Wir treten nicht nur aus unserer Wohnung, aus unserem Haus hinaus, sondern auch aus unserem inneren Zimmer. Und dadurch weitet sich wieder der Blick.
Eines sollte man wissen, man kann sich Angst stellen mit Erfahrung, mit Reinlesen, dass man ganz ruhig dastehen kann und sagen kann, hey, Angst, jetzt bist du wieder hier. Okay, trinken wir einen Kaffee und dann gehst du wieder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keine Angst vor der Angst, dem Podcast übers Leben mit der Angst. Mein Name ist Maria Stratner und heute sprechen wir über gesunde Gewohnheiten für einen ruhigen Geist, Schlaf, Bewegung und Entspannung. Dazu haben wir zwei wundervolle Gäste, Dr. Katrin Hofer, eine erfahrene Psychotherapeutin, und Frau Amplatz, die uns von ihren eigenen Erfahrungen mit einer Angsterkrankung erzählen wird. Herzlich willkommen und danke, dass Sie da sind. Hallo. Erstmal.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo auch meinerseits und danke für die Einladung.
Sehr gerne, ich freue mich, dass Sie hier sind. Frau Dr. Hofer, könnten Sie uns zunächst einmal erklären, warum Schlafbewegung und Entspannung denn so wichtig für unsere geistige Gesundheit sind?
Ich beginne mal so, dass es im Leben ja immer um Anspannung und Entspannung geht, ja. Und das haben wir ja alles im Schlaf sowieso, in der Bewegung und auch in der Entspannung drinnen. Und wenn wir beim Schlaf mal so beginnen, dann geht es beim Schlaf natürlich darum, der ganze Organismus fährt herunter, er reguliert sich, er reinigt sich, wir entspannen. Es passieren natürlich viele chemische Prozesse in unserem Körper, auf die ich eben nicht als Expertin ja eingehe, sondern eben ja aus der psychotherapeutischen Sicht. Also als Beispiel, ich denke, es kennt jeder, wenn wir mal über ein paar Tage lang nicht gut geschlafen haben, manchmal reichen einfach schon mal ein, zwei Nächte, dann kennen wir das in der Regel, dass sich alles schwerer anfühlt, dass wir verlangsamt sind, uns nicht so gut konzentrieren können. Das bedeutet auch, wir sind stressanfälliger. Unsere Nerven liegen schnell blank. Das heißt eben, wir spüren den Schlafmangel nicht nur körperlich, sondern eben auch psychisch. Es ist dann oft wie wenn uns so eine schwarze Wolke begleitet. Da geht es uns dann natürlich auch so mit Gesprächen und mit Gedanken und Themen, die uns bewegen, die wirken dann einfach ja doppelt, dreifach. Die belasten dann ganz stark. Ja, und deswegen ist der Schlaf zur Regulation irrsinnig, also es ist einfach notwendig, lebensnotwendig. Ja. Wenn wir auf die Bewegung schauen, dann ist es da natürlich ein bisschen anders, aber in der Bewegung werden Endorphine ausgeschüttet und die Endorphine sorgen natürlich dazu, dass wir motiviert sind, dass wir Power haben. Und das treibt uns dann einfach auch wieder weiterhin an. Ja, ich nehme jetzt von der Bewegung her vielleicht das Beispiel auch so den Spaziergang, ja, was ja eh noch so eine gemäßigte Bewegung ist. Wir gehen noch draußen, ja, wir treten nicht nur aus unserer Wohnung, aus unserem Haus hinaus, sondern auch aus unseren inneren Wänden, aus unserem inneren Zimmer. Und dadurch weitet sich wieder der Blick. Und ich erlebe das einfach bei meinen Patientinnen und Patienten, jene, die das Spazierengehen beispielsweise für sich als Ressource entdeckt haben, die berichten durchgehend, dass ihnen nach einem Spaziergang immer besser geht als davor. Ja, also das heißt jetzt auch nicht, dass ein Spaziergang immer alle Sorgen, alle Ängste irgendwie wegfegt, aber das zeigt uns einfach auch für unsere psychische Gesundheit, eben, dass es natürlich was mit uns macht und dass es den Blick weitet und dass es uns nachher besser geht. Und bei der Entspannung würde ich dann so sagen, dass wenn wir dann auch an Entspannungsübungen etc. denken, geht es natürlich für uns darum, dass man den Körper auch entspannt. Ja, und wenn sich der Körper entspannt, wirkt sich das eben wieder positiv auf die Gedanken und auf die Psyche aus. Und da braucht es natürlich aber auch, dass man Entspannung übt, Routinen, Gewohnheiten. Das ist das, was man ganz aktiv auch machen kann. Aber es geht, ich weiß nicht, ob ich da gleich ein bisschen zu weit vorgreife, ja, aber mir fällt da gleich diese Frage ein, wo ich halt dann in der Psychotherapie ganz konkret immer auch hinschaue, wenn das eben zum Beispiel ein großes Thema ist mit, ah, ich tue mir so schwer, eine Routine zu etablieren oder mich zu entspannen und ich muss immer und ich bin immer gestresst etc., dann kann sich dahinter manchmal auch so ein früher Glaubenssatz verbergen, nämlich vielleicht, ich muss immer tun und muss mich bewegen und gebe dann gern diese Fragestellung, ja, darf ich denn entspannt sein? Das klingt oft so banal, aber darf ich loslassen? Darf es mir gut gehen? Und weil ich jetzt so die Glaubenssätze erwähnt habe, wir bekommen ja einfach in unserer frühen Kindheit, von unserem Umfeld so gewisse, ja, eben Glaubenssätze mit, also Dinge, die wir immer wieder hören, ja, die sich dann einfach verankern bei uns eben. Du musst was leisten, du musst arbeiten, danach kommt erst das Vergnügen, etc., etc. Und da geht's in der Psychotherapie dann viel einfach auch darum, dass man eben dem auf den Grund gehen kann, na, was hat sie denn da verankert und wie kann und darf ich das verändern?
Und Sie haben es jetzt erwähnt, es ist im besten Fall wie so ein Dreiklang. Also es ist der Schlaf, es ist die Bewegung, es ist die Entspannung. Und Frau Amplatz, wie war denn das bei Ihnen? Wie haben sich denn Ihre Angstzustände auf Ihren Schlaf ausgewirkt?
Also bei ganz akuten Angstzuständen konnte auch ich leider nicht schlafen. Also das Einschlafen ging ganz, ganz schwer. Und was ist die Folge von nicht einschlafen? Das Gedankenkarussell. Und wenn das Karussell mal anfängt, dann kann man das ganz schwer stoppen. Leider ist dann auch, dass wenn man so die ganze Nacht nicht wirklich gut geschlafen hat, immer wieder aufwacht, einfach keinen ruhigen Schlaf findet, man morgens aufwacht, dann diese Angst wieder hat, passiert es wieder, kann ich wieder nicht schlafen. Also die Angst, die ist dann immer hier und sie geht praktisch dann nie wieder weg, also nicht so schnell weg. Es war auch bei mir so.
Und haben Sie da Wege gefunden oder irgendwelche Strategien, wie man damit umgehen kann oder wie man aus dem rausfindet? Hat da irgendwas Spezielles geholfen?
Also ja, tatsächlich. Ich bete jeden Abend. Ich habe da eine Routine gefunden. So zum Beispiel das Vaterunser. Das ist eines meiner Lieblingsgebete. Und mit der Zeit, man lernt ja mit der Angst umzugehen. Man macht eine Therapie, man holt sich Hilfe. Man entwickelt oder ich habe so ein Vertrauen entwickelt in eine höhere Macht. Ich kann nicht genau sagen, in wen oder in was, aber ich weiß, es ist etwas hier, das mich beschützt, das auf mich Acht gibt und dass alles gut werden wird. Wenn es jetzt gerade so ist, wie es ist, dann ist es gut. Und wenn ich eins gelernt habe, ist dann, ist es, dass die Angst tatsächlich nur ein Gefühl ist und dass Gefühle kommen und gehen.
Das klingt schon sehr reflektiert und sehr bewusst im Umgang mit dem allen.
Ja, wenn es so ist wie bei mir seit 3 Jahren, wo ich mich auch ganz viel beschäftige, also man lernt da schon daraus. Mhm. Man lernt da auch damit umzugehen, alles zu verstehen, damit zu leben.
Und ich glaube, das wiederum macht es leichter einzuschlafen, wenn wir jetzt vom Schlaf sprechen, oder?
Ganz genau. Also wenn man da dann wirklich denkt, okay, ich vertraue jetzt einfach, es wird alles gut, ich lasse alles los. Man spürt dann eigentlich schon, dass so eine, also bei mir geht das dann immer so über den Bauch und dann so raus. Also ja, da bin ich weg.
Frau Dr. Hofer, darf ich da gleich anknüpfen? Gibt es vielleicht von Ihrer Seite jetzt irgendwas, was Sie empfehlen können, was Menschen tun können, wenn sie sich schwer tun, einen regelmäßigen Schlafrhythmus zu finden?
Ja, also sehr allgemein gesagt ist es schon mal hilfreich, sich eine gewisse Abendroutine zurechtzulegen, eine Abendroutine zu finden. Das kann natürlich für jeden einfach unterschiedlich ausschauen, aber das zeigt einfach den Körper schon mal so, jetzt ist es Abend, jetzt gehe ich langsam in die Entspannung und das kann sein, dass man sagt, ja, abends nehme ich, gerade vielleicht dann jetzt in der kälteren Jahreszeit, ein heißes Bad und ich drehe mir vielleicht noch Musik auf, die ich ganz gern mag, aber eher irgendwas Beruhigendes oder ich trinke einen Tee oder was immer auch sehr gut wirkt oder von den Rückmeldungen auch, ist ein paar Gedanken zum Tag noch aufzuschreiben. Ja, da gibt's auch verschiedene Möglichkeiten. Man kann das probieren mit 3 positive Erlebnisse festhalten, ja, sich einfach an das Positive zu erinnern und was manchmal im Alltag einfach untergeht. Es kann aber einfach auch sein, dass man dann ein paar Gedanken aufschreibt, wo man merkt, okay, das ist vielleicht für mich offen geblieben, aber jetzt gerade ist eh nicht mehr die Zeit und die Möglichkeit, mich damit zu beschäftigen. Aber ich schreibe es mir auf für morgen oder ja für übermorgen, aber es ist draußen aus meinem Kopf und ich muss und kann mich nicht mehr damit beschäftigen und ich muss auch nicht daran festhalten, jetzt in meinem Kopf. Was ich immer gern mitgebe, und das ist oft auch schwer, wir wissen ja, es ist immer schwer, Gewohnheiten, Routinen zu verändern, aber abends möglichst auch Abstand zu nehmen von Nachrichten, auch nochmal von E-Mails checken, weil was passiert? Wir sind dann in Alarmbereitschaft innerlich. Wir haben das Gefühl, ah, da gehört jetzt noch was erledigt oder überhaupt ist es natürlich auch abends, hat auch mit Melatonin natürlich zu tun, dass man die Dinge, eben die Gedanken auch noch mal ein bisschen schwärzer sieht, ja, ein bisschen dünkler. Zudem kommt natürlich auch, dass die Energiereserven am Abend in der Regel oft einfach ausgeschöpft sind und wir ja gar nicht mehr ja den Kopf und auch das Gefühl dazu haben, wir sind einfach nicht mehr so fit, uns mit Dingen zu beschäftigen. Man sagt nicht ohne dies so das Sprichwort, ja, schlaf mal drüber. Ja, das man sagt das oft so beiläufig und ich sage aber da oft, manchmal geht es einfach wirklich um die banalen Dinge, dass wir doch wieder gut hinschauen. Und ich kenne das gut von Patientinnen, die dann sagen, ja, und dann liege ich am Abend noch im Bett mit dem Handy und check eben meine E-Mails oder auch in der Nacht. Und dann weiß ich aber schon, ich kann nicht schlafen, wenn ich sie checke, aber ich kann auch nicht schlafen, wenn ich sie nicht checke. Das heißt, da geht's wirklich viel auch wieder ums Üben der Entspannung, dass ich Dinge loslassen darf, dass ich ganz bewusst Stopp sagen darf und mich einfach mit leichter Kost so und einfach auch positiven Dingen am Abend beschäftigen darf.
Das heißt, da geht's um die Übung, dass man sich an der Nase nimmt und sagt, nein, jetzt schaue ich vielleicht nicht ins Handy, weil gerade Social Media zum Beispiel, finde ich, verleitet ja dazu, dass man abends nochmal alles durchscrollt und dann merkt man irgendwie, dass man eigentlich total unruhig wird. Ja. Und wie ist es mit Bewegung? Wenn wir jetzt weitergehen in diesen 3 Punkten, welche Rolle spielt denn körperliche Aktivität, wenn man Angstsymptome hat und sie in den Griff bekommen will? Ich habe irgendwo mal gelesen, dass moderate Bewegung wirkt wie ein leichtes Antidepressivum. Stimmt das?
Würde ich auf jeden Fall so sagen. Einerseits, ja, denke ich jetzt wieder auch an die Endorphine, an die Motivation, an die Power, die einfach ausgeschüttet wird. Also, und man kurbelt ja auch das System wieder an. Man kommt sozusagen in die Gänge. Aber wenn wir da eben das auch nochmal so in Bezug auf die Angst uns anschauen, dann ist es ja so, dass Angst Stress erzeugt. Es ist gekoppelt. Und der Stress setzt sich dann in unseren Körper, in unseren Zellen fest. Und wir Erwachsenen haben dann oft das Gefühl, wir müssen das aushalten. Und dann passiert es manchmal, dass man eher erstarrt oder dass man sich sogar gelähmt fühlt oder sie denkt, jetzt kann ich mich einfach nicht mehr bewegen. Ja, und was passiert? Der Stress setzt sich noch viel mehr fest in uns und macht uns eigentlich bewegungsunfähig. Und eigentlich ist genau das Gegenteil total wichtig für uns und total förderlich, nämlich den Stress aus unserem Körper rauszukriegen, sei es eben Bewegung, Gehen oder den Stress rauszuschütteln. Also dann nehme ich immer die Tiere her als Vergleich. Hunde zum Beispiel, die schütteln den Stress ab. Ja, wer schon mal Hunde beobachtet hat, der sieht, wenn die eben gestresst sind, dann schütteln sie sich oder sie gähnen ganz viel und lassen es draußen. Oder wir brauchen nur an Kinder denken, ja, die ja jetzt eben natürlich nicht bewusst den Stress rausschütteln, aber die bewegen sich ganz viel. Also wir brauchen einfach ein Ventil, was rauskommt, ja. Und ich bin dann letztens noch drüber gestolpert, wo ich gelesen habe, eben wie sich der Stress festsetzt im Vergleich mit Antilopen, die zum Beispiel gejagt werden von Raubkatzen. Und es ist ja so, dass viele Antilopen natürlich davon kommen, weil es kann ich leider nicht mehr ganz wiedergeben, wie viele Versuche einfach eine Raubkatze ja da auch braucht. Soll uns jetzt da gar nicht weiter kümmern. Aber was sie hinaus will, ist, dass die Antilopen, wenn sie wieder zur Herde zurückkommen, den Stress wegzittern. Ach, und dadurch, in Bezug auf die Traumaforschung, ist es ganz spannend, dadurch setzen sich keine Traumata fest. das finde ich irrsinnig spannend, weil es uns einfach zeigt, ähnlich wie mit dem Beispiel auch vom Hund, wegschütteln, rauslassen, mhm. sich bewegen, mhm. ja, und mhm. immer aushalten.
Wie ist das jetzt? Kann man alles machen? Ist es egal, ob ihr jetzt, weil jeder hat ja andere Präferenzen, der eine spielt gern Fußball oder die eine und der andere geht gern laufen oder macht Bauchtanz, keine Ahnung. Ist es egal, welche Art der Bewegung?
Vollkommen egal. Ja, also es muss wirklich immer zum jeweiligen Persönlichkeitstypus passen und genau, ich sage jeden einfach auch gut in sich reinspüren, was würde man vielleicht gerne mal ausprobieren, also sich ja trauen, was Neues zu starten oder was hat einem schon mal Spaß gemacht. Also es ist wirklich gleich, ja.
Frau Amplatz, wie ist es bei Ihnen? Haben Sie Erfahrung gemacht? Muss ich sagen, das hat mir geholfen oder das bringt mir etwas?
Oh ja, ich habe das ganz große Glück, dass ich in einem kleinen Dorf ganz nah am Wald wohne. Also ich gehe von der Haustür raus und bin quasi schon im Wald. Ich kann das wirklich jedem empfehlen, der den Wald oder die Natur um sich hat. Also viele haben das ja nicht. Es gibt ja Leute, die in der Stadt wohnen. Und da ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber wenn man die Möglichkeit hat, also Wald heilt, würde ich mal so sagen. Einfach den Wald einzuatmen, also schon allein das ist Heilung für mich. Und die Bewegung noch dazu, ich sage immer, die Oberschenkel müssen brennen. Also man muss das spüren. Und ich schaue, dass ich so dreimal die Woche eine Stunde rauskomme.
Das ist dann eh schon ambitioniert. Aber gibt es auch Tage, wo Sie sich denken, so Wahrheit mag ich eigentlich überhaupt nicht? Und können Sie sich dann trotzdem irgendwie motivieren?
Natürlich gibt es die Tage. Und die kommen, die Tage. Es gibt ja nicht immer schöne Tage. Und wenn die mal kommen, dann sage ich immer, komm, fühl das Gefühl, was du gefühlt hast beim Sport, bei der Bewegung, das Gefühl danach. Weil das sind ja so zwei Gefühle. Eins während dem Sport und während der Bewegung und eins danach. Die Last ist weg. Man fühlt sich 10 Kilo leichter. Man fühlt sich glücklicher, zufriedener noch. Und ich glaube, so da könnte man so die ganze Welt zerreißen.
Das klingt sehr schön. Frau Dr. Hofer, jetzt hat die Frau Amplatz erwähnt, dass in den Wald gehen, das ist ja jetzt noch eine zusätzliche Komponente, oder? Wenn man dann wirklich den Sport in der Natur noch macht und ins Grüne kommt, dann ist ja das noch einmal für die Psyche besonders heilsam, oder?
Ja, also würde ich auf jeden Fall so sagen. Ich sage nicht ohne weiteres, gibt es hier so das sogenannte Waldbaden, ja. Mhm. Sind halt die Begriffe, die man da jetzt alle so mit reinnimmt, aber es zeigt uns ja einfach, wie heilsam, wie man sich verbinden kann dann einfach mit der Natur. Da denke ich auch dran, dass ich gerne eine Entspannungsübung in der Praxis mache, wo es darum geht, um das vereinfacht zu sagen, sich mit einem Baum zu verbinden und sich selber bei den Füßen weg Wurzeln wachsen zu lassen. Und auch da kann man natürlich in der Imagination ganz viel schöpfen vom Wald, von der Natur. Aber wenn man es dann eben schafft oder auch die Möglichkeit hat, rauszugehen in die Natur, ja, dann ist das was ganz Feines. Und ich schlage da gerne auch mal vor, wenn es möglich ist, das Handy mal zu Hause zu lassen. Und das sind dann auch wieder ganz positive Erfahrungen. Neben dem, dass man sich auch vielleicht ja ein bisschen zerrissen fühlt, aber wenn man es einfach auch wieder übt, es geht wieder um die Übung und die Gewohnheit.
Und Stichwort Entspannung. Wir haben über Entspannungstechniken am Beginn auch gesprochen. Was gibt's denn da noch? Welche Möglichkeiten gibt's, wie man zur Ruhe kommen kann quasi?
Ja, ich arbeite in der Praxis, um das vielleicht auch kurz auch zu erklären, auch mit der Methode der Bindungsanalyse. Das ist die frühe Förderung der Mutter-Kind-Beziehung. Also ich bin da spezialisiert auch so auf Schwangere. Aus dieser Ecke her kommt bei mir auch sehr so das Interesse, sage ich, für den Körper, für Körperübungen und weiter einfach auch zur Entspannung. Manchmal wende ich es auch an, gebe es auch mit als Erfahrung, so zum Beispiel die progressive Muskelentspannung nach Jacobsen, weil es darum geht, bestimmte Körperteile anzuspannen und wieder zu entspannen. Ja, und durch diese bewusste Anspannung wird einem oft auch mal bewusst, dass man vielleicht die ganze Zeit über angespannt ist, ja, und wie diese bewusste Entspannung sich überhaupt anfühlt. oder eben Atemübungen, ja, kann man immer überall einsetzen oder positive Affirmationen, positive Visualisierungen, ja, so ein Ruhebild, wie ich das vorher erwähnt habe, zum Beispiel mit diesem Baum, so Achtsamkeitsübungen wie auch riechen, ja, dass man sagt, okay, ich achte mal drauf, was rieche ich denn gerade, ja, oder wenn ich nur gerade ausschaue, was nehme ich denn gerade wahr, was ist das Bild davor?
Und Sie haben ja am Beginn erwähnt, einige von uns merken dann, dass es sich schwer tun, sich zu entspannen. Passiert es öfter, dass man dann merkt, man liegt da und irgendwie gelingt es mir dann vielleicht am Beginn gar nicht, mich zu entspannen?
Mhm.
Ist das auch eine Frage der Übung dann?
Ja, auf jeden Fall. Da nehme ich jetzt wieder vielleicht auch diese Bindungsanalyse her, nur zum Erklären, weil es da auch darum geht, in sich, in den eigenen Körper reinzuspüren. Und da erlebe ich es eben öfters auch, dass die Frauen am Beginn oder in den ersten Stunden, wenn man da so in sich reinspürt, in sich reingeht, vielleicht das Gefühl haben, na, irgendwie, es kommen eher ganz viele Gedanken und das ist irgendwie schwer. Und desto mehr Zeit man sich gibt, desto öfter man sich das erlaubt, nichts zu tun. Und wenn man das zu Hause dann einfach auch immer wieder übt, desto leichter wird es einfach.
Frau Amplatz, wie ist es bei Ihnen? Sie haben ja schon gesagt, Sie beten vor dem Schlafengehen zum Beispiel. Das ist ja auch eine Art der Entspannungstechnik. Gibt es da verschiedene Sachen, die Sie anwenden?
Ja, wie die Frau Dr. Hofer schon gesagt hat, die progressive Muskelentspannung nach Jacobsen ist meine absolute Lieblingsentspannung. Ich habe mir da dann auf YouTube, da gibt es so Videos, wo so Stimmen sind, die einem erzählen und dann auch sagen von dieser Muskelanspannung und Entspannung. Und da macht man dann einfach mit. Manchmal gelingt es besser, dass man entspannt ist, manchmal ein bisschen schwieriger. Aber tendenziell die progressive Muskelentspannung ist einfach meine absolute Lieblingsentspannung. Ich mache auch autogenes Training. Auch das hilft mir in so Akutphasen, sage ich jetzt, wenn es ganz schlimm ist, wo die Angst einem wirklich den Hals zudrückt, dann mache ich immer so Atemtechniken. Eine ist die 4-7-8 Atmung. Also da atmet man 4 Sekunden ein, hält 7 Sekunden den Atem an und 8 Sekunden lässt man die Luft dann durch die Lippen wieder raus. Und das ein paar Mal, also das entspannt. Was, wenn man das gerne macht, das Lesen. Wenn ich ein Buch lese, bin ich nicht mehr im Hier und Jetzt, sondern im Buch. Also da schalte ich total, da fahre ich total runter, bin bei meinem Buch. Auch das hilft mir zu entspannen.
Mhm. Und haben Sie diese Dinge einfach im Laufe der Zeit entwickelt, dass Sie gemerkt haben, das tut mir gut, das mache ich, oder war das im Zuge der Therapie? Weil das ist ja wahrscheinlich auch ein Lernprozess, oder?
Ja, ganz genau. Also wenn mir vor 6 Jahren jemand gesagt hätte, ey, mach mal da Muskelentspannung, die progressive Muskelentspannung nach Jacobsen, dann hätte ich gesagt, ganz sicher nicht, das brauche ich ja nicht. Ich wusste auch von dem allen nicht. Klar, man hat es vielleicht mal gehört, aber beschäftigt habe ich mich, bevor ich mit dem Thema Angst zu tun hatte, noch nie. Und man lernt das tatsächlich auch in der Therapie. Es gibt ja so gewisse Ansätze, wo man daran arbeitet. Dem einen hilft, dem anderen nicht. Und ich habe nur positive Erfahrungen gemacht mit diesen Entspannungsmethoden.
Ja. Mhm. Jetzt haben wir diese 3 Elemente erwähnt, Schlaf, Bewegung und Entspannung, und eben gesagt, dass sie viel Positives bewirken können. Aber wie gehe ich es jetzt am besten an, Frau Dr. Hofer? Ich kann ja, also man muss ja mal langsam reinfinden, denke ich mir, oder? Alles zugleich und auf einmal wird wahrscheinlich wieder Stress werden.
Genau. Also vielleicht gleich mal als ersten prägnantesten Satz Spannung rausnehmen. Und wir wissen ja alle, man könnte 100.000 Sachen tun, aber es geht wirklich darum, sich zu erlauben, selber sich die Frage zu stellen, was hat für mich jetzt gerade Priorität und was kann ich in meiner jeweiligen Lebensphase gerade gut eingliedern, ja, oder gut mit einbinden. Gerade diese Abendroutinen, vor allem zum Beispiel dran, ein paar Stichworte aufzuschreiben, ja, wo man das Gefühl hat, das ist mir draußen, dann ist das was, was man relativ schnell mal eingliedern kann oder sich mitnehmen kann. Oder wenn man sagt, ich versuche 3 Abende die Woche mir wirklich am Abend ein bisschen Zeit für mich zu nehmen und sei es eine halbe Stunde oder wie auch immer, ja. Ich arbeite in der Praxis auch recht viel dann mit jungen Müttern, mit Kleinkindern und da ist es natürlich gerade so eine Sache mit Zeit und Zeitmanagement und wenn man da noch bespricht, vielleicht, na, jetzt sollte man vielleicht noch diese und jene Sportart ausüben, ja, dann wird es einfach in der Umsetzung ein bisschen schwierig werden. Dann kann man sagen, okay, ich schaue, wann habe ich ein Zeitfenster für einen Spaziergang zum Beispiel. Und in den Spaziergang kann ich ein paar Atemübungen und Entspannungsübungen mit reinnehmen. Und wenn ich das einmal in der Woche für mich schaffe und ich weiß, am Montag, puh, irgendwie jetzt beginnt die Woche schon wieder ganz stressig und ich weiß aber, am Freitag habe ich dann die Stunde für mich, dann kann einfach das schon wieder Kraft geben. Ja. Mhm. Also dranbleiben, sich vielleicht nur das vielleicht oft, sich einfach das als Termin auch einzuschreiben, Zeit für mich. Ja.
Frau Amlatz, was würden Sie denn aus Ihrer Geschichte jetzt anderen Betroffenen raten, die gerade vielleicht erst anfangen, so Entspannung für sich zu entdecken oder mal zu entdecken, dass man sich was Gutes tun kann? Wie hat sich das bei Ihnen entwickelt, beziehungsweise was hat Ihnen geholfen?
Also ganz am Anfang, was sicherlich eine große Hilfe ist, sich mal jemand anzutrauen, dass ja jemand weiß, okay, was ist jetzt los mit dir, warum, wieso. Eine Angsterkrankung, die kommt ja immer so schleichend, das kommt ja nicht von heute auf morgen. Und dass alle, die mit den Betroffenen zusammenleben, die Familie, dass sie Bescheid wissen. Also mein erster Schritt war, dass ich wirklich gesagt habe, bei mir stimmt was nicht. Und dann Hilfe holen. Wenn man spürt, man schafft es allein nicht, Hilfe holen, einen Therapeuten, Psychologen, einen Psychiater, was einem zusagt, nicht aufgeben und kämpfen. Eines sollte man wissen, man kann sich Angst stellen. Und mit Erfahrung, mit reinlesen. Ich habe ganz viel mich reingelesen. Ich habe ein paar gute Bücher gelesen, die mir ganz viel geholfen haben. Dass man die Angst einfach mit anderen Gesichtern sieht und dass man ganz ruhig dastehen kann und sagen kann, hey, Angst, jetzt bist du wieder hier. Okay, trinken wir einen Kaffee und dann gehst du wieder.
Das passt perfekt zum Titel unseres Podcasts, Keine Angst vor der Angst. Und das passt auch Stichwort. Ich sag herzlichen Dank, Frau Amlatz und Frau Dr. Hofert. Ich habe mich sehr gefreut. Ich bin sicher, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da viel mitnehmen haben können und auch ich habe viel mitgenommen. Herzlichen Dank dafür. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast und teilt ihn auch gern mit Freundinnen und Freunden. Ich sage bis zum nächsten Mal, bleibt stark und keine Angst vor der Angst.